Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Wir nehmen auf.
Wir nehmen auf.
Aufnahme.
Der Bernd hat schon vorgegriffen. Wir haben nämlich heute einen Studiogast und das freut uns besonders. Hallo, lieber Bernd.
Hallo, ihr zwei.
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wirklich, das erste Mal, dass wir einen Okkultkenner da bei uns sitzen haben. Einen Fan kann man ja schon fast sagen. Erzähl mal was. Wie stehst du zu dem Thema? Wie kommst du zu uns und wie fühlt es sich an?
Ja, deine Aufregung kann ich auf alle Fälle teilen. Zu dem Thema Okkult bin ich gekommen über Instagram, das ist mir vorgeschlagen worden. Und Astrologie und Dämonen ist halt ein cooles Thema und es ergänzt sich nämlich auch total gut. Ich beschäftige mich mit Astrologie schon ziemlich lange und habe halt dann euch bei den Folgen natürlich immer meinen Senf dazugegeben und das ist jetzt das Resultat, dass ich da sitze.
Ich habe mich beim Chat ja schon immer gefreut, dass da auch jemand ist, der sich auskennt und der das so wertschätzt wie du, Bernd. Also von dem her auch immer danke für deine Nachrichten. Und liebe Nachtschwärmer, ihr könnt euch vielleicht jetzt vorstellen, was für eine Folge heute ist. Dunkle Astrologie, die Sternzeichen und ihre Dämonen. Der Tommy und ich teilen uns heute mal wieder ein Mikro, das ist auch für uns wieder ein bisschen ungewohnt. Aber wir lieben es.
Ihr habt die ganze Zeit Angst, dass unsere Köpfe zusammenstoßen.
Das tun sie doch immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise.
Mir hat letzte Woche jemand gesagt, der auch regelmäßig unseren Podcast hört, dass ich in der letzten Folge ein bisschen zu astro war. Ja, ich muss da ein bisschen an meinem Ruf wieder arbeiten. Also ich rechne halt mit Gegenwehr oder rechne jetzt halt mit Gegenwehr.
Heute geht's um das Sternzeichen Schütze. Und Schützen sollen ja danach streben, die Welt zu verstehen und ihren Horizont zu erweitern. Man könnte sie auch als Suchende bezeichnen. Und der Dämon, welcher diesem Sternzeichen zugeordnet wird, ist der Leviathan. Ja, seid's bereit, Jungs?
Natürlich.
Los geht's.
Aber vorher gibt's wie immer unsere Triggerwarnung. Hier ist sie.
Trigger.
Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Gut, dann werde ich euch beiden mal ein bisschen was erzählen über den Dämon. Der Leviathan, das ist der Dämon der Tiefe und der unkontrollierten Kräfte. Aber wer oder was ist der Leviathan? Der Name Leviathan entstammt aus dem Hebräischen und das so viel heißt wie der sich Windende. In der jüdischen Mythologie wird er als kosmisches Seeungeheuer beschrieben, dessen Erscheinung Züge eines Krokodils, Drachens, einer Schlange und oder eines Wals vereint. Seine Präsenz oder die Kreatur an sich symbolisiert das Chaos und die unkontrollierbaren Kräfte der Natur. Da habe ich euch gleich was mitgebracht, nämlich Psalm 104, der liefert so eine Erklärung, warum Gott solch ein Wesen schuf überhaupt. Hier ein kurzes Zitat. Da ist das Meer, dort ziehen Schiffe dahin. Da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit zu spielen. Also so heißt das dort. Ob es nun der Leviathan ist, der mit den Schiffen der Menschen spielt, oder Gott, der mit ihm spielt, das bleibt relativ offen. Vielleicht ist ja auch beides gemeint. Ich habe gleich die ersten beiden Bilder für euch hier, damit ihr euch irgendwie den Leviathan besser vorstellen könnt. Öffnet jetzt bitte mal Bild 1. Diese Gravur heißt die Vernichtung des Leviathan und ist von Gustave Doré aus dem Jahr 1865. Magst du mal beschreiben, lieber Bernd, was du da siehst?
Also es ist eine sehr dramatische Abbildung von einem Seeungeheuer in den Wellen, das sich, würde mal sagen, vor Schmerzen windet und krümmt.
Genau, und über ihm sieht man dann so Gott, der ihn eben gerade vernichtet. Und das ist nämlich auch die Geschichte, weil der Leviathan soll eigentlich unbezwingbar sein, außer wenn Gott ihn zerstört natürlich. Dann könnt ihr gleich mal Bild 2 öffnen. Das ist jetzt eine modernere und ich sage mal fulminantere Darstellung.
Und KI-generierte.
Das weiß ich nicht, ich habe sie von einer Seite. Aber Tommy, schön, dass du dich gleich meldest, weil du darfst das jetzt gleich beschreiben.
Na gut, Bild 2, ebenso dramatisch würde ich sagen. Krasses Seeungeheuer in den Wellen wieder. Im Hintergrund öffnet sich die Wolkendecke, das ist wahrscheinlich ein bisschen Gottanspielung. ja, badass, würde ich sagen. Ziemlich badass.
Genau, also eine sehr fulminante Darstellung. Eine ähnliche Vorstellung, so vom Leviathan, wie ihr ihn jetzt in den beiden Bildern gesehen habt, findet sich übrigens auch in der Gnosis. Gnosis, das kommt vom Altgriechischen und heißt so viel wie Erkenntnis bzw. Wissen. Das Ganze wird auch Gnostizismus genannt und das ist so ein religionswissenschaftlicher Begriff von verschiedener religiöser Lehren und Gruppierungen des 2. und 3. Jahrhunderts nach Christus. Und ja, dort wird der Leviathan so als Ungeheuer beschrieben, der die Welt wie eine Sphäre umfasst. Und er verleibt sich die Seelen jener ein, die in dieser materiellen Welt festhängen oder anheften. Und das klingt für mich ja so ein bisschen, wie wenn er die Seelen der Verstorbenen, die zu lange hier auf der Erde verweilen, geholt werden. Was meint ihr dazu, Bernd?
Also mich erinnert das so ein bisschen an die Midgard-Schlange aus der nordischen Mythologie, die dann auch die Welt umspannt und wo dann eben auch das Ende auch einen Anfang bedeutet.
Ah, sehr gut. Bin schon froh, dass du da bist, Bernd, weil auf das hatte ich gar nicht in meinem Skript. Stimmt, die Midgard-Schlange ist ein guter Punkt.
Absolut.
Tommy, gib's doch zu, das
ja,
war auch dein Erster.
Absolut keine Ahnung. Was ich mich gerade frage ist, so, der lebt im Wasser, oder?
Yes.
Ja gut, aber solange ich nicht ins Wasser gehe, ist der dann gefährlich für mich. Das ist das erste Mal, dass wir irgendwie so ein Wesen als Dämon haben, oder? Bis jetzt meint das immer irgendwie menschenähnliche Gestalten, oder? Auch wenn sie irgendwelche komischen Tierfüße gehabt haben. Aber das ist das erste Mal wirklich weit weg von einer Menschengestalt.
Richtig,
also ja. Ich gehe recht in der Annahme. Wenn ich das Wasser meide, kann mir wurscht sein.
Als Mensch, ja. Als verstorbene Seele weiß ich nicht, ob er nicht irgendeinen Sog hat oder ähnliches, wo er dich dann...
Das hast du gerade erfunden.
Gibt's ja, sicher habe das erfunden, aber das war ja gerade eine Vorstellung, dass er irgendeine Kraft besitzt, diese Seelen dann zu sich zu holen in irgendeiner Weise.
Und hol das ins Meer?
So genau wird das nicht erwähnt, das wird ja nur so gesagt. Und hat jemand von euch zufällig die Marvel-Serie Loki geschaut?
Ich nicht.
Ich schon, aber weiter die Schlange als Thema?
Nein, aber ich finde... Dieser Leviathan erinnert mich ein bisschen an Eliath, hat es geheißen, dieses Ding, das in der Zwischenwelt die Varianten aufgesogen hat. Und ja, irgendwie stimmt. Erinnert mich das daran. Ja. Und da kommt ja auch eigentlich diese Mythologie von eben Midgard und so vor. Also eigentlich passt das ganz gut.
Da gibt es auch die Serie Ragnarök. Weißt du, ob ihr die kennt?
Ach, die auf Netflix.
Genau. Da spielte dann auch die Schlange eine sehr große Rolle.
Stimmt. Hast du es geschaut, Tommy?
Nein. Aber es ist schön, wie du mich immer involvierst.
Ich versuche dich da doch in mein Mikrofon einzubeziehen. Gib mir Mühe. Auf jeden Fall ein guter Serientipp, finde ich. Das ist Ragnarök, hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Ist es wirklich eine Serie? Das klingt wie ein erfundenes Wort. Ragnarök.
Na, Ragnarök ist der Name der Serie.
Ork.
Und Ragnarök ist auch der Weltuntergang in der nordischen Mythologie.
Danke, Bernd.
Bitte,
dass ich in Tommy nicht immer alleine.
Ja, super, ihr versteht sich mega. Ist angekommen.
Gut, dann aber weg mal ein bisschen von der nordischen Mythologie, auch wenn sie schön ist. Dann zu den biblischen Erwähnungen vom Leviathan. Denn in der Bibel wird der Leviathan mehrfach erwähnt. Vor allem im Buch Hiob kriegt er sozusagen eine Hauptrolle und wird dort auch als so ein mächtiges Wesen beschrieben, das, wie gesagt, nur von Gott selbst bezwungen werden kann. Ich lese hier mal was aus der Bibel vor, also ein Teil davon.
Sebis Bibelstunde.
Ja, wird immer öfter irgendwie. So. Seine stolzen Schuppen sind wie feste Schilde, dicht und eng ineinander. Aus seinem Mund schießen feurige Funken heraus. Sein Herz ist so hart wie Stein. Wenn er sich erhebt, entsetzen die Starken. Wenn man zu ihm will mit dem Schwert, so regt er sich nicht. Er macht, dass die tiefe See siedet wie ein Topf. Auf Erden ist seinesgleichen niemand. Er ist gemacht, ohne Furcht zu sein. Also auch in der Bibel merkt man vielleicht, da dient der Leviathan so als eine Metapher für die unkontrollierbaren Naturkräfte, die jenseits der menschlichen Macht liegen.
Also so ein bisschen die Ausrede für, wenn's so hässlich auf der Welt ist, wie kannst du einen Gott geben?
Ja, könnte man so sagen. Und gerade für Tsunamis oder so, glaube ich,
ja.
Oder ähnliches, für so Meereskatastrophen, sage ich mal, könnte ich mir vorstellen, dass das ein gutes Sinnbild war oder ist, je nachdem, ob man daran glaubt. Ja, und auch in der Philosophie spielt der Begriff und das Sinnbild Leviathan eine große Rolle. Thomas Hobbes, der lebte übrigens von 1588 bis 1679 und war ein englischer Mathematiker, Staatstheoretiker und Philosoph. Und der hat ein Werk geschrieben, das ihn dann eigentlich bekannt gemacht hat, mit dem Titel Leviathan. Und ich versuche es jetzt sehr einfach runterzubrechen. Bei ihm ist der Leviathan so eine Metapher für die staatliche Allmacht, die sich dadurch aufrechterhält, dass sie Generation um Generation alle Kinder in ihrem Sinne formt. So wird das einfach immer weitergetragen und so bleibt der Staat, / Leviathan, erhalten. Das nur als kleine Randinfo. Tommy, Philosophie, wie stehst du da dazu? Das müsste ja dein Thema sein jetzt.
Wieso meins?
Wissenschaftlich Staat und Leviathan ist nur ein Sinnbild für irgendwas.
Tatsächlich habe ich von dem im Studium auch gehört. Also kenne ich. Ja.
Oh, Professor Tommy. Du bist ja sogar Professor tatsächlich.
Ja. Stimmt.
Du solltest den Leviathan vielleicht einbauen, oder, in deinem Unterricht? Geht sich das aus irgendwie?
Thema? Ja, ich fürchte, es ist eine Wirtschaftstheorie, die schon über Bord geworfen wurde. Aber es gibt immer nur genug Anhänger, die den leeren Hobbs folgen. Also es ist jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, kann man ganz, ganz ehrlich sagen.
So, aber jetzt kommen wir zu dem wirklich spannenden, unter Anführungszeichen, Leviathan in der Dämonologie. In der Dämonologie gilt der Leviathan als ein gefallener Seraph.
Von dem wir natürlich wissen, was das bedeutet. Aber ich will es jetzt nicht sagen, weil ist ja deine Rolle.
Ah, danke. Die Seraphim, also das ist die Mehrzahl von Seraph, sind Engel der ersten und somit höchsten Rangordnung. Jetzt bitte Bild 3 öffnen, ihr Lieben. Da habt ihr wieder die Darstellung von so einem Seraphen.
Ach ja.
Und ich würde wieder abwechselnd jetzt mal Bernd wieder bitten, das zu beschreiben.
Ja, ich fühle mich da jetzt leicht beobachtet. Ja, ich sehe jetzt nur Augen. Augen. Schöne blaue Augen.
Und Flügel.
Natürlich.
Aber ich kann nachvollziehen, dass es relativ schwer ist, das Bild zu beschreiben, weil es extrem verstörend ist. Es schaut aus wie ein, lass mich überlegen, irgendwie.
Wie ein Seestern mit Augen.
Ja, genau, ich wollte genau das Gleiche gerade sagen, ein Seestern, ja. Es schaut aus wie ein Seestern auf einem LSD-Trip.
Aha.
Schon extrem hässlich.
Mir war die Vorstellung bekannt eigentlich von diesen Seraphen, dass die eben nur aus Augen bestehen. Da gibt es auch einige Tattoos. Also in meiner Pinterest-Wallpaper zumindest gibt es einige Tattoos.
Ein sehr nischigen Pinterest-Board.
Vielleicht. Ihr seht, das ist sozusagen die höchste Rangordnung der Engel. Also offensichtlich, je höher man in der Rangordnung steht,
desto hässlicher wird man.
Ist es echt so hässlich mit den Augen? Ich weiß nicht.
So wie du gesagt hast, es ist schon sehr verstörend.
Also das hat der Tommy, glaube ich, gesagt, oder? Wer habe ich das gesagt? Ach so, ja, Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen, dass ich das sage. Also ihr werdet es dann selber vielleicht sehen. Eure Meinungen interessieren uns natürlich auch. Schickt uns die gerne als DMs oder sonst wie. Wie es dann weiterging, also anfangs war der Leviathan praktisch so ein Seraph. Und er soll dann Luzifer bei seiner Rebellion gegen Gott zusammen mit den anderen Engelscharen begleitet haben und wurde so zu einem der vier Könige der Hölle. Außerdem ist er einer der sieben Fürsten der Todsünden und steht für Neid.
Todsünde haben wir echt noch nicht gehabt. Aber dass der Dude neidig ist, kann ich sofort verstehen. Wenn ich so ausschaue, bin ich auf alles neidig.
Ja, aber so schaut er ja nicht mehr aus. Du musst dir denken, aus diesen Augen Engels irgendwas ist ja diese Schlange geworden. Vielleicht auch deshalb, weil er einer der höchsten Rangordnung war und dann zum Dämon geworden ist, dass aus ihm ja nicht so ein Menschen-Tier-Hybrid oder ähnliches, wie wir es sonst hatten, entstanden ist, sondern wirklich auch gleich so ein riesiges Ungeheuer. Habe ich mir jetzt gedacht zumindest, dass das daher rühren könnte.
Ja, klingt plausibel.
Danke. Und kannst du dir vorstellen, Tommy, ist der Leviathan, glaubst du, männlich, weiblich, dazwischen?
Ah, lass mich überlegen. Boah. Ja, erster Impuls ist männlich. Aber wahrscheinlich einfach, weil er böse ist.
Ist ein guter Impuls. Er wird häufig als männlich und meistens auch als männlich dargestellt, aber auch als Zwitter. Übrigens, Luzifer soll der Einzige sein, dem der Leviathan tatsächlich treu ergeben ist. Also die zwei haben sich da in der Rebellion gefunden und sind seither miteinander verbunden. Was ich ganz interessant fand, was wir auch noch nicht hatten, er ist auch ein Dämon sozusagen mit einer Persönlichkeitsstörung, mit einer leichten zumindest. Weil es soll ihm schwerfallen, sein wahres Ich zu finden. Er weiß eben nicht, ob er der Leviathan ist, der Dämon der Meere und Ozeane, oder ob er Luzifers treuer Diener ist, oder der Dämon des Neids, oder einfach ein gefallener Engel, der zu einem Fürst der Hölle wurde. Also damit hat auch immer ein bisschen Probleme der Leviathan, sich da zu finden in dieser Vielzahl an Persönlichkeitsentwicklungen, könnte man fast sagen.
Gibt dem armen Mann einmal eine Rollenbeschreibung?
Eine ordentliche Job-Description.
Ja, stimmt. Ja. Passend zum heutigen Zeitgeist, glaube ich, ist er alles. Ist jeder Mitarbeiter alles. Zur Symbolik ganz kurz. Man kann sagen, dass der Leviathan so die ungezähmte, chaotische Kraft verkörpert, die sich sowohl in der Natur als auch im menschlichen Inneren findet. Er steht für diese tiefen und oft verborgenen Ängste und Begierden, die in jedem von uns schlummern sollen. Und er symbolisiert auch, dass wahre Erkenntnis oft durch die Konfrontation mit diesen inneren Abgründen erlangt wird. Und ich finde, Wasser symbolisiert ja auch oft so dieses Unterbewusstsein und Tiefe und Seele, oder Tommy?
Da gehe ich schon mit. Also du weißt, ich bin ein großer Wasser- und Meeresfan. So schauen ja alle meine Tätowierungen irgendwie aus. Also ich verstehe das sich hingezogen fühlen zum Wasser aufgrund verschiedenster Gründe.
Bist du auch ein Wassermensch, Bernd?
Ich bin kein Wassermensch. Bin eher Luftmensch.
Ja. Ja, so ein bisschen frische Luft.
Genau, frische Luft, Bungee-Jumpen, Paragliden.
Ah, wow, machst du das alles?
Ja.
Cool. Ja. Sehr cool.
Also habe ich mal gemacht, jetzt eh schon lange nicht mehr.
Dann eine kurze Zwischenfrage, die ich ganz vergessen habe, weil Wasser, Luft, was bist du eigentlich für ein Sternzeichen?
Ich bin Tierkreiszeichen Waage.
Ah, okay, also eine Lilith.
Genau.
Sehr schön. Tommy, deswegen musst du dich eigentlich wohlfühlen, weil der ist ja auch Luftzeichen.
Das haben wir von Anfang an gedacht. Da fühle ich mich wohl. Das ist sicher Luftzeichen.
Noch was, wo du dich wohlfühlst, Tommy. Wir kommen zu den Fähigkeiten oder
Yes.
Superkräfte, wie du es gern nennst.
Er ist stark im Wasser. Das auf jeden Fall.
Wow, Tommy. Also
ein Kampf im Wasser gewinnt er.
Oder nahe am Wasser gebaut.
Oh, das ist nett. So ein trauriger Leviathan. Jetzt habe ich da so ein kleines Emoji-Bild in meinem Kopf, wo er so ganz traurige Augen hat. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, weil er nicht weiß, wer er ist und wo er hingehört. Der kleine Pups.
Ja, jetzt wird er mal direkt sympathisch. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Angst davor. Also, laut Hiob gibt es in den Tiefen der Ozeane kein Lebewesen, das ihm ebenbürtig ist. Und er blickt auf die Stolzen und Arroganten herab. Die Haut des Leviathans soll unzerstörbar sein. Und es wird gesagt, dass keine Waffe irdischen Ursprungs sie durchdringen kann. Die Haut des Leviathans ist also so wie ein doppeltes Kettenhemd. Aber das haben wir jetzt eh schon irgendwie öfters mal gehört, dass er unzerstörbar ist, für uns irdische Leute zumindest. Und Manipulation des Wasserlebens ist eine seiner Kräfte. Also als Herrscher der Meere und des Meereslebens kann der Leviathan alles darin kontrollieren, das im Wasser lebt. Er besitzt auch die Kraft der Photogenese. Das bedeutet, aus seinem Körper kann er so intensives Licht erzeugen, dass Personen, aber auch die Erzengel selbst für kurze Zeit blenden kann.
Das war's?
Das war es noch nicht, aber ich dachte mir, du willst das sagen. Ich habe irgendwie so das Gefühl bekommen.
Ich warte jetzt nur auf diese richtige Superkraft. Ah. Ich meine, ich finde schon ganz geil, dass der die Lebewesen steuern kann, weil ich stelle mir mich auch vor, auf so einem Streitwagen gezogen von Delfinen. Das wäre so genau meins. Oder Chihuahuas, aber wenn wir im Meer sind, Delfine.
Aha, interessant. Das ist auch mir neu. Aber ja, ich habe das Bild im Kopf, also funktioniert.
Schon, man kann sich das vorstellen, oder?
Mhm.
Also das finde ich schon mal auf jeden Fall extrem starke Kraft. Aber das Ding ist halt, der Kampf muss halt im Meer stattfinden, sonst ist es schwierig.
Aber die Größe ist ja auch, also ich glaube, er kann schon viel an so einer Küste auch erreichen.
Ja, okay.
Letzte Kraft, das ist der pyrokinetische Atem.
Das klingt geil.
Der Leviathan soll in seinem Körper eine besondere Art von Feuer erzeugen können und diese dann aus seinem Mund sprühen lassen. Und das war sehr interessant. Dieses Feuer ist noch mächtiger und gefährlicher als das berüchtigte Höllenfeuer des Unterweltreichs. Bernd, hast du eine Idee, wo vielleicht sein Wohnsitz liegt, wo man so sagt, dass er sich so herumtreibt bei uns?
Nein, nachdem sie mehr ist, ein relativ alter Dämon, würde ich sagen, Mittelmeergegend.
Ding, 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 ding. Sehr richtig, ja.
Yeah.
Es wird gesagt, dass
du das krass hergeleitet hast.
Schau, da haben wir einen Kenner heute da. Übrigens, im Internet liest man auch oft, und das fand ich, wie ich es gelesen habe, irgendwie total logisch sozusagen, nämlich, dass der Leviathan auch die Inspiration für Godzilla war.
Das hat schon angefangen mit dem Internet, liest man oft. Aber tatsächlich sehe ich Parallelen. Absolut. Hast du das verifizieren können?
Ja, habe ich versucht zu verifizieren, ob das wirklich die Inspiration war. Es gibt, wie gesagt, einige Beiträge, die da diese Parallelen auch herleiten und die meinen, ganz sicher ist es so, aber konkret wurde das nicht bestätigt, nein.
Ja, den bürokinetischen Atem hat der Godzilla auch.
Genau, und das dachte ich mir nämlich auch gleich, das war auch das, wo ich dachte, aber das ist schon eine große Gemeinsamkeit. Und an sich, wenn man sich an die Darstellung 2 erinnert, also diese fulminantere, finde ich schon, dass das so Godzilla-Vibes hatte. Und manchmal wird er nämlich auch mit so Elektrizität dargestellt, was ja auch so Godzilla ist. Und der auch so blaue Blitze hatte, glaube ich.
Ja, genau.
Seid ihr Godzilla-Fans?
Ah, nö.
Mich hat Godzilla lustigerweise auch nie wirklich abgeholt. Ich stehe auf so Filme und ich stehe auf extrem solides Popcorn-Kino, aber Godzilla hat mich nicht richtig abgeholt.
Interessant, ich habe alle gesehen, aber wie du sagst, also nicht, weil ich so ein Fan bin irgendwie, aber ich fand es irgendwie, das ist so unterhaltsam. Also ich fand es irgendwie unterhaltsam, so Action, yeah. Also wenn ich wirklich nur auf so nicht viel Inhalt und viel Action will.
Ja, ich finde, das ist so ein Film, den man sich anschaut, währenddessen man am Handy spielt.
Ah, okay, ja. Sollte man. Ich wollte gerade sagen, Multitasking, das mache ich nicht. Also bei Filmen, egal, auch wenn es ein schlechter ist, dann drehe ich ihn entweder ab, aber ich schaue ihn mal an. Was aber ein guter Film ist, den kann ich euch echt empfehlen, wegen King Kong eigentlich, das ist Skull Island. Das war der beste von diesen ganzen Teilen, finde ich.
Finde ich ja absolut solide. Ja, den habe ich gesehen, absolut solides Popcorn-Kino. Aber King Kong holt mich viel mehr ab wie Godzilla. Godzilla ist ein Prolo. Geht in die Stadt und zerstört's.
Ja, nur weil der Kong halt auf seiner Insel fest sitzt.
Sonst ja, aber da ist ein bisschen was Menschliches drinnen und der sympathisiert dann mit dem kleinen Kind und, oder?
Ja, vielleicht. Ich überlege gerade, ob das so ein Hashtag vielleicht auch war, Team King Kong oder Team, also Team Kong, entschuldige, Team Kong oder Team Godzilla, gab's sicher. So viel mal zum Leviathan und zu dem dämonischen Hintergrund, sage ich einmal. Jetzt kommen wir zum Sternzeichen Schütze. Im Bären frage ich nicht, weil du weißt das natürlich. Tommy, in welchem Zeitraum bewegen wir uns beim Schützen denn so?
Ja, Ende des Jahres. Warte mal. Also würde ich sagen, von 23. November bis 22. Dezember.
Knapp genug, würde ich sagen. Es ist bis 21. Dezember. Und er gilt als das zielstrebigste Sternzeichen. Welcher Planet regiert ihn, glaubst du, Tommy? Oder Bernd?
Ich verlasse mich auf unseren Gast.
Vom Planet Jupiter.
Du bist ein guter Joker, ja. Genau, Jupiter ist natürlich absolut richtig. Das ist der Planet des Wachstums, der Weisheit und des Glücks, sagt man zumindest. Menschen mit diesem Sternzeichen werden oft als Optimisten, Visionäre und Entdecker beschrieben. Sie streben danach, die Welt zu verstehen und ihren Horizont zu erweitern, sowohl intellektuell als auch geografisch, weil sie reisen sehr gerne. Diese expansive Natur, sage ich jetzt einmal, birgt aber auch Herausforderungen und Schattenseiten. Und ich finde, wenn man das so hört, das sind schon so ein paar Schlagwörter, oder, die man irgendwie mit dem Leviathan verbindet, so expansiv und geografisch und irgendwie, das ist ja auch groß.
Ja, definitiv. Definitiv, das sind sicher schon die Eigenschaftsworte vom Leviathan mit dabei. Der Schütze ist halt sehr abenteuerlustig, ja, und ist auch sehr expansionsfähig. Das heißt, er hat sehr große Ziele und sehr weite Ziele, wobei es dem Schützen jetzt nicht darauf ankommt, ob er die Ziele jetzt jemals erreicht, sondern es ist einfach der Weg, das Ziel.
Das klingt eigentlich gut, oder, Tommy?
Ja, natürlich klingt das gut, aber ihr habt auch große und weite Ziele.
Also danke, Bernd. Das war schon sehr richtig, Tommy. Du, danke für deinen Input. Ja, sie sind so unermüdliche Suchende, kann man auch sagen. Das hast du richtig gut gesagt, Bernd. Sie wollen immer neue Kulturen erkunden, lassen sich gerne auf so philosophische Diskussionen ein und nehmen auch gerne so persönliche Herausforderungen an. Und sie lieben es einfach, sich ständig weiterzuentwickeln.
Das nervt mich gerade so sehr, weil ich kenne tatsächlich Schützen. Und das trifft gerade so gut zu. Es nervt mich richtig.
Wir markieren uns im Kalender die Folge. Tommy hat bestätigt, dass er einen Schützen kennt, zu dem das zutrifft. Das sind natürlich jetzt alles positive Eigenschaften, die ich euch hier erzähle. Diese erwähnte Leidenschaft inspiriert auch oft andere, aus ihrer Komfortzone herauszutreten und auch das Leben als ein großes Abenteuer zu betrachten. Der Schütze soll die Gabe haben, in jeder Situation das Beste zu sehen oder das Beste daraus zu machen. Er sieht Hindernisse eher als Chance zu wachsen und verbreitet mit seiner positiven Energie Zuversicht in seinem Umfeld. Schützen sind auch für ihre Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit bekannt. Sie scheuen nicht, ihre Meinung zu sagen, selbst wenn diese unbequem sein könnte. Ihre Ehrlichkeit mag aber manchmal schroff wirken. Bestätigst du das, Bernd?
Ja, definitiv. Nachdem der Schütze auch ein Feuerzeichen ist, nimmt er sich einfach kein Blatt vor den Mund.
Brav. Stimmt, und der Bernd hat etwas ganz Wichtiges natürlich gleich gesagt. Genau, er ist ein Feuerzeichen, der Schütze.
Da ist dann auch noch der Gerechtigkeitssinn vom Schützen. Der ist da sehr, sehr ausgeprägt.
Ah, ja, gut zu wissen. Und ich glaube, das wird der Engel, den wir dann später erwähnen, bestätigen. Wir haben gesagt, dass die Schützen so unter einem Jupiter-Einfluss stehen. Und dadurch haben sie auch, übrigens ist Jupiter auch der Planet der Philosophie, und dadurch rührt vielleicht auch ihr tiefgründiges Denken. Schützen sollen sich gerne die großen Fragen des Lebens stellen und sind der Religion, Spiritualität oder Philosophie eben nicht abgeneigt.
Das sind unsere Fans.
Nach all diesen Astrologiefolgen sollte man sowieso mal so eine Statistikerhebung machen von unseren HörerInnen, von den Sternzeichen.
Okay, aber jetzt Butter bei den Fischen. Was wäre Sternzeichen, das uns hassen wird?
Ich meine, hassen ist ein starkes Wort, das wollen wir natürlich sagen. Aber ich würde sagen, vielleicht die Jungfrauen, vielleicht die so ganz das logischste Sternzeichen sind, die vielleicht mit dem Okkulten an sich nicht so viel anfangen können, würde ich jetzt einmal so aus dem Bauch heraus sagen, Bernd.
Also ich würde da auch in die Kerbe Jungfrau Steinböcke schlagen. Das sind so die Realisten, die damit nicht wirklich was anfangen können.
Lucky guess, Tommy?
Nein, ich sage dazu überhaupt nichts. Ich fordere nur die Jungfrauen und Steinböcke da draußen auf, uns voll zu spammen in den Katalogspalten, uns voll zu spammen in den Kommentarspalten, dass sie uns liebt.
Wir sind jetzt auch bei Otto Versand im Katalog zu finden.
Klar, das wird nicht rausgeschnitten, sondern das bleibt drinnen, logisch.
Und damit wir wieder zum Thema kommen.
Ich finde, es ist gerade viel zu lustig.
Ja, ich muss wieder in meiner Ernstheit zurückfinden. Schützen haben mehrere positive Eigenschaften, aber die letzte, die ich mitgebracht habe, ist noch die Freiheit. Und die Freiheit ist das Herzstück des Schützen, sagt man. Er liebt es, selbst zu bestimmen, wohin sein Weg führt und lässt sich nur ungern einschränken.
Also zur Begeisterung ist dann auch noch zu sagen, nachdem der Schütze ja das 9. Tierkreiszeichen ist, und man kennt ja auch die Redewendung, jemand ist 9-mal klug. Also der Schütze, der motiviert dich quasi aus freien Stücken, aber auch ohne, dass du jetzt danach fragst. Also er drückt da quasi das aufs Auge.
Aha, ja, das ist eher ein bisschen mit dieser Ehrlichkeit verbunden. Genau, und ich glaube, was ich auch gesagt habe mit dem, dass sie andere inspirieren, aber trotzdem.
Genau, ja.
Ah, schön.
Auch wenn der andere das jetzt zum Beispiel nicht will. Also 9-mal klug.
Ich mag deine Analogien, Bernd, die sind gut. Da kann ich noch was lernen.
Nein. Du wolltest gerade sagen, da kann der Thomas noch was davon lernen. Ich sehe das genau an.
Ja, vielleicht. Vielleicht können wir beide was lernen. Tun wir uns darauf einigen. Und das war jetzt ganz schön, Bernd, diese Überleitung, weil dann kann ich ja jetzt mit den negativen Sachen weitermachen. Da hätten wir die Ratlosigkeit, denn dieser unstillbare Drang nach Neuem kann dazu führen, dass der Schütze sich nie wirklich niederlässt. Das führt dazu, dass Beziehungen, Projekte oder auch sonstige Verpflichtungen oft aufgegeben werden, sobald sie ihre Spannung oder ihr Interesse dran verlieren. Die Taktlosigkeit, das ist ja so das Gegenstück der Ehrlichkeit, könnte man ja sagen, weil Ehrlichkeit ist so eine zweischneidige Klinge. Obwohl sie von den Schützen angeblich meist gut gemeint ist, wirkt es aber manchmal eher verletzend und er neigt dazu, seine Worte nicht zu filtern. Und das passt zu dem, was du in Bezug auf Begeisterung gesagt hast, Bernd. Ja, drücken dir das halt aufs Auge, ob du willst oder nicht.
Genau, also ihre Meinungen und vor allem auch ihre Weltanschauung.
Kennst du viele Schützen, Bernd?
Schützen nicht viele, aber ja, das trifft dann schon auch zu.
Was sind so, hast du so Hauptkategorien oder Sternzeichen, die dich umgeben?
Andere Frage, wählst du Freunde aufgrund der Sternzeichen aus?
Nein, definitiv nicht. Das ergibt sich immer.
Wenn du auf einem Date bist, fragst du noch ein Sternzeichen?
Na klar.
So einer bist du. Und gibt es da eine falsche Antwort?
Sicher.
Und sicher sagt und lacht. Aber ist es schon mal passiert, dass du aktiv gegen einen Menschen entschieden hast, weil er das falsche Sternzeichen gehabt hat?
Nein.
Gute Antwort.
Nicht aktiv.
Noch bessere Antwort. Da wäre ich auch so wie du. Ich glaube, wenn ich danach frage, ich weiß gar nicht, ob ich danach gefragt habe, aber nehmen wir mal an, ich würde es fragen, dann wäre es halt für mich so ein Hint, ob es vielleicht schwierig wird, sage ich einmal, oder eher nicht.
Ihr seid jetzt verrückt.
Na, es wäre ja kein wirkliches Ausschlusskriterium, aber so ein bisschen so eine Richtung, oder wie man sagen könnte.
Ja, genau, man weiß dann schon, in welche Schublade es geht. So, wird es schwierig, wird es leicht, wird es easygoing, wird es ein Selbstläufer. Also das kann man auf alle Fälle sagen.
Nein, ich sag nichts.
Ich glaube, wir machen Domi heute fertig.
Ja, das war ja das Ziel des Ganzen. So ist diese Idee ja entstanden. Aber apropos Beziehungen, das leitet mich jetzt wunderbar über in die nächste eher negative Eigenschaft, nämlich die Bindungsangst des Schützen. Denn diese Freiheitsliebe, die ich vorher erwähnt habe, die macht es ihm natürlich schwer, sich emotional, aber auch beruflich zu binden. Also so langfristige Verpflichtungen und Beziehungen können ihn einengen und frustrieren. Lustigerweise habe ich auch letzte Woche ein Gespräch geführt mit jemandem, der Aszendentschütze ist und der wiederum befreundet ist mit einem echten Schützen, kann man das so sagen, mit einem Hauptsternzeichen Schützen, so würde ich sagen. Und die haben das bestätigt, also er hat für mich bestätigt, dass sie beide nachvollziehen können, dass da Bindungsängste herrschen beim Schützen.
Ja, nachdem ja eben Schütze auch ein Feuerzeichen ist, hat er ja sehr schnell in kurzer Zeit sehr viel Energie. Weil zieh mal ein Streichholz über eine Oberfläche, was passiert? Geht mal schnell in die Höhe.
Deine Bildsprache ist fantastisch, Bernd. Ja, gut gesagt. Also heute, wie wenn wir uns abgesprochen hätten, das führt nämlich weiter zur Reizbarkeit, wie das Streichholz, das du gerade erwähnt hast. Schützen hassen es, wenn sie gebremst werden. Das heißt, langsames Tempo, Bürokratie und Routineaufgaben können sie schnell ungeduldig und gereizt machen. Spannend war auch, dass ich beim Schützen ein paar andere Fakten gefunden habe, nämlich zum Beispiel auch zu seinem Sternbild bzw. zu der Symbolik. Wenn ihr mir jetzt bitte Bild 4 öffnet, dann seht ihr, dass dieser Schütze durch diesen Zentauren Chiron symbolisiert wird. Dieses Bild steht für die Suche nach Höherem und die Verbindung von Instinkt. Und der Instinkt wird hier durch das Pferd symbolisiert, also durch den Anteil am Pferd. Und der Geist wiederum wird durch den Anteil vom Menschen symbolisiert.
Und wir haben wieder wen mit Tierfüßen.
Ah ja, endlich, Gott sei Dank. Sonst wäre es ja ganz komische Folge gewesen, wenn wir mal keinen Mensch-Tier-Hybriden gehabt hätten. Interessant fand ich auch, dass zu den berühmten Schützen auch Persönlichkeiten wie Walt Disney und Taylor Swift zählen. Wobei ich Walt Disney nicht als Schützen eingeschätzt hätte, tatsächlich jetzt so. Du, Bernd?
Na. Aber ich würde da auch eher auf die Horizonterweiterung und die Expansion gehen.
Ich glaube auch, dass das damit schwingt. Tommy nickt und lächelt.
Jetzt war ich zu fertig.
Gut, jetzt haben wir praktisch ein bisschen den Leviathan kennengelernt und das Sternzeichen Schütze. Fangen wir mal mit diesem Streben nach Freiheit und Erkenntnis an. Wie schon gesagt, der Schütze ist getrieben von so einem unstillbaren Drang nach Wissen und Erfahrung. Der Leviathan hingegen repräsentiert wieder diese tiefen Abgründe der Seele, die nur durch Konfrontation ergründet werden können. Und während der Schütze oft die Ferne sucht, sei es jetzt geografisch, emotional oder intellektuell, erinnert der Leviathan daran, dass wahre Erkenntnis oft in den Tiefen zu finden ist, nämlich in diesen verborgenen und chaotischen Teilen von uns selbst. Könnt ihr damit was anfangen, Tommy?
Ja, wie du wieder so frech grinsend zu Wort bittest. Was war jetzt die Frage?
Na einfach, ob du das auch so sehen würdest, dass die so ein Gegenpol sind, der Schütze und Leviathan, das dich wahrscheinlich am meisten entwickelst, wenn du dich auch mit dir selbst beschäftigst.
Ich versuche jetzt parallel schon ein bisschen drüber nachzudenken, ob die Schützen, die ich kenne, auch so ticken. Muss ich, glaube ich, noch ein bisschen drüber nachdenken.
Mach das. Man könnte so sagen, dass diese Leviathan-Schütze-Verbindung diesen inneren Kampf widerspiegelt, den viele Schützen erleben. Nämlich dieses Streben nach Erleuchtung und Wahrheit ist gepaart mit der Angst, den eigenen Schatten zu begegnen. Was so eine beispielhafte Überlieferung für dieses Schütze-Leviathan-Thema ist, ist nämlich ein Mythos aus der jüdischen Kabbala, die ich gefunden habe. Und da heißt es, dass diejenigen, die mutig genug sind, in die Tiefen des Meeres oder in die Tiefen ihrer Seele hinabzutauchen, mit Erkenntnissen belohnt werden, die sie sonst niemals erreichen könnten. Also das spiegelt jetzt noch einmal das wider, was wir gerade gesagt haben. Es ist also so, Fazit könnte man sagen, die Verbindung zwischen Leviathan und Schützen zeigt uns, dass Freiheit und Erkenntnis nicht ohne die Konfrontation mit den dunklen Seiten der Seele erreicht werden kann. Wie immer gibt es natürlich auch Rituale und so mysteriöse Fälle, die ich mitgebracht habe zum Leviathan. Der Leviathan ist auch eine mächtige Figur in der okkulten Tradition und seine Präsenz wird in Ritualen und Überlieferungen erwähnt. Ich stelle euch jetzt mal ein Ritual zur Anrufung von Leviathan vor. Der Leviathan wird meistens gerufen, um so tiefe emotionale Blockaden oder verborgene Ängste zu lösen bzw. sich damit auseinanderzusetzen. Hier mal ein Beispiel für so ein Ritual. Da gibt es das sogenannte Wasserritual zur Selbsterkenntnis. Dieses Ritual nutzt das Element Wasser natürlich, um eine Verbindung zum Leviathan herzustellen. Der Ablauf ist so: Zuerst braucht man eine Schale mit Salzwasser. Die stellt man vor sich auf und das repräsentiert dann Leviathan, das Meer und die Tiefe. Und dann braucht man eine Kerze, die wird entzündet, um symbolisch so Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und als dritter Punkt meditiert man dann. Und während dieser Meditation wird dann Leviathan angerufen, um eben seine verborgenen Ängste oder emotionalen Hindernisse aufzudecken. Und zum Abschluss wird das Wasser dann in die Erde gegossen, um die gereinigte Energie zurückzugeben. Hast du schon mal so Rituale gemacht, Bernd?
Also ich finde es total spannend. Bis jetzt habe ich noch kein Ritual gemacht, weil immer so ein bisschen so diese Angst mitgeschwungen hat. So, dass ich irgendwas vergesse auszuklammern, dass ich an alles denke, dass ich die richtigen Amulette verwende, Schutzkreise, Siegel und so weiter. Ja.
Weil du gerade das Wort verwendet hast, das tut mir leid, das hat jetzt gerade überhaupt nichts damit zu tun. Sebi hat von dir geträumt. Es war so absurd von Freitag auf Samstag. Es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich gerade sehr viel Diabolo spiele. Aber ich habe geträumt, jetzt grob zusammengefasst. Es war sehr detailreich und sehr umfangreich. Aber ich habe geträumt, Zombie-Apokalypse, eins meiner Lieblingsthemen. Und ich habe von dir geträumt. Wir waren gemeinsam auf einem U-Boot stationiert. Und ich habe... Es ist echt urschwer, laut auszusprechen, weil es so absurd ist. In unserem Team sozusagen war noch Jessica Alba und ihr Mama, die regelmäßig Schutzkreise in unser U-Boot gezeichnet hat oder gesagt hat oder was da war. Sie ist dann so oben auf dem U-Boot gestanden und hat irgendwelche komischen Laute rausgeballert und das Ziel war praktisch, Schutzkreise in unser U-Boot zu ziehen. Und du warst so total, wie wenn es das Normalste der Welt wäre, dass A, Jessica Alba mit unserem U-Boot ist und ihr Mama Schutzkreise zeichnet. Ich habe das wirklich geträumt, ich erfinde das gerade nicht.
Finde schön, dass ich jetzt auch mich schon in deine Träume eingeschlichen habe. Das mal zuerst. Zweitens, interessant, ja, Jessica Alba auf meinem U-Boot.
Und warum Jessica? Und die war nicht zusammen mit ihr. Das war das Enttäuschende. Die war einfach nur da.
Ja, und ihre Mama auch. Also es war irgendwie so interessant, ja, was dieser Traum wohl symbolisieren soll. Aber ich finde ja auch spannend, dass du vor unserer Folge davon praktisch jetzt geträumt hast, wo wir ja eben auch so im Wasser uns befinden.
Nein, das nicht.
Stimmt, das war auch das Erste, was ich jetzt gedacht habe.
Gebiete, ihr zwei.
Also U-Boot, Wasser, Leviathan, Schutzkreise.
Jessica Alba.
Jessica Alba.
Typisch Jessica Alba.
Typisch ihre Mutter.
Das ist praktisch, wir sind jetzt bald schon ein Promi-Podcast. Heute kommt Taylor Swift, Jessica Alba. Heute ziehen wir es durch. Aber danke fürs Teilen von diesem Traum. Finde ich sehr schön. Ich glaube, es symbolisiert, glaube ich, einfach auch viel mit diesem Schutzkreis und diesem Thema, dass das für mich so normal war, was für dich ein bisschen absurd ist. Aber sollten wir jemals in dieser Situation sein, dann wird's krass.
Dann wird's richtig krass. Wenn ihr mal gemeinsam mit dir, Jessica Alba und ihrer Mama vom UFO bin, dann wird's richtig krass.
Und jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden kurzen Teil. Ich habe nämlich einen sehr mysteriösen Fall in Verbindung mit dem Leviathan gefunden. Es gab nämlich anscheinend so eine geheimnisvolle Sekte, die sich die Tiefenwanderer genannt hat. Die sollen 1920 existiert haben, in so einer kleinen Küstenstadt in Massachusetts. Und die verehrten den Leviathan als Gottheit der Selbsterkenntnis und der Transformation. Es wird über so Rituale berichtet, die oft bei Vollmond an abgelegenen Stränden stattfanden. Die Mitglieder sollen dort tranceartige Zustände erreicht haben und seltsame Meereskreaturen sollen erschienen sein. Klingt irgendwie sehr, sehr atmosphärisch, finde ich, oder? So am Strand, das Meer rauscht und man begibt sich da in so ein Ritual als Sekte. Wie seht ihr das?
Ja, vor allem bei Vollmond. Das ist eben das Spannende. Wo ich mir dann wieder frage, so bei jedem Vollmond?
Das war das Spannende für dich.
Ja.
Wow, wo bin ich da gelandet, hä? Jessica Alba, hol mich raus.
Aber es ist nicht so gut ausgegangen. Also Tommy, du hast schon einen Punkt angesprochen irgendwie, weil die Sekte löste sich dann angeblich nach mehreren Todesfällen durch Ertrinken auf. Aber ihre Überlieferungen und Rituale sind in okkulten Kreisen anscheinend bis heute bekannt. Tatsächlich hätte ich ja gern mehr über diese Sekte und diesen Fall unter Anführungszeichen recherchiert, gibt aber echt nur ganz, ganz wenig darüber zu finden. Das Einzige, was ich gefunden habe, war so ein kleiner Absatz in dem Archiv der New England Historical Society und das war's dann auch. Glaubt ihr, dass dieses Ertrinken einfach aufgrund eben also eines natürlichen Todes oder das wollte ich andeuten, ja, oder ob das vielleicht ja auch, könnte ja auch so ein Opfer sein, oder? Für den Leviathan, wenn er ja so Seelen einsaugt, könnt ihr euch das vorstellen?
Wenn ich jetzt so ein Ritual mache, wo ich weiß, Leviathan könnte mich dann irgendwie.
Ja, aber die wollen den nehmen. Ja. Die wollen den ja rufen. Und wenn ich dann so eine Meereskreatur, ob es der Leviathan ist oder nicht, oder einer seiner Untergebenen, da so ins Meer lockt und ruft vielleicht.
So mit Sirenenklängen.
Ah, ja, tatsächlich bin ich gedanklich da jetzt abgebogen. Gut, dass du das ansprichst. Ich dachte jetzt auch an Sirenen irgendwie. Tommy, Sirenen sagen dir was?
Männerverschlingende Wesen.
Ja, aber ich glaube, verschlingen die nur Männer? Ich weiß gar nicht.
Na, schau, purer Sexismus da schon wieder in meinem Kopf. Oder waren das Amazonen?
Nein, die Amazonen sind die Guten sozusagen.
Und die Kriegerinnen.
Ah, ja, okay. Ich meine, gut, sei dahingestellt, ja. Ich glaube, tatsächlich sind Sirenen ein bisschen, wird in den Filmen sozusagen oder in der Popkultur so dargestellt, dass sie nur Männer verführen. Ich glaube, ja, das stimmt.
Ja, ja.
Aber ich bin sicher, wir werden mal eine eigene Folge über Sirenen haben. Bis dahin weiß ich mehr. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass der Leviathan in diesen Ritualen weniger als böse Kreatur betrachtet wird, sondern mehr als so eben Wächter der tiefsten Wahrheit und auch als so eine Art Führer, der so in deine inneren Tiefen dich begleitet. So, und jetzt, wo wir uns langsam dem Ende hin neigen, kommt natürlich auch noch ein Erzengel ins Spiel. Und das ist heute Raguel. Ihr könnt jetzt Bild 5 öffnen, bitte. Das ist so eine Darstellung, die ich gefunden habe, die schon ganz viel symbolisiert. Tom, jetzt bist du mal wieder dran. Was sehen wir?
Na gut, man sieht, würde ich sagen, eine typische Engelsdarstellung anhand der Flügel. Im Hintergrund zwar fette Säulen, blau eingefärbter Wald, würde ich sagen. Rauch im Vordergrund. Ich habe irgendwie einen komischen Fuß. Vielleicht habe ich einen unerkannten Fußfetisch, weil ich gleich Füße schaue. Ah, na doch, man sieht Füße, Entschuldigung. Mit Schwert bewaffnet, am Heiligenschein sieht man, eine Waage sieht man in der Hand, haltend. Also irgendwie so ein bisschen in passiver Angriffsstellung, würde ich sagen.
Gut beschrieben. Einiges, was du jetzt gesagt hast, glaube ich, ergibt sich jetzt gleich bei den Sachen, die ich sage. Raguel bedeutet übrigens auch Freund Gottes. Und er ist eben bekannt als der Erzengel der Gerechtigkeit, Harmonie und göttlichen Ordnung. Und ich glaube, die Säulen zum Beispiel stellen schon diese Ordnung dar und gleichzeitig auch die Gerechtigkeit und diese Harmonie, weil es auf beide Seiten gleich ist. Und auch die Waage in der Hand erinnert eher ein bisschen an unsere Waagefolge mit Jophiel, die ja auch viel mit Gerechtigkeit zu tun hat. Das wärst ja dann du auch, Bernd. Da könntest du dich wahrscheinlich auch wiederfinden in der Gerechtigkeit als Waage.
Oh ja, Gerechtigkeit und Harmonie.
Also eigentlich haben dahingehend Schütze und Wagen ja doch eine Überschneidung, könnte man sagen, was das betrifft.
Ja, ja, das stimmt. Die Wagen sind halt nicht so entscheidungsfreudig wie die Schützen.
Aber glaubst du, dass Wagen an sich mit Schützen harmonieren oder eher schwierig?
Na, sie können schon gut harmonieren, ja. Ja, definitiv, ja.
Und wenn ich dich gleich nochmal fragen darf, Luft und Feuer, geht das gut miteinander?
Ja. Ja, Luft und Feuer geht sehr gut miteinander, weil Feuer braucht Luft zum Leben.
Ah, ja stimmt, ist ja im echten Leben auch so. Schau, Tommy, im echten Leben.
Im echten Leben?
Zurück zu Raguel. Er spielt auch eine zentrale Rolle in den Engel-Hierarchiesystem und er soll so Konflikte schlichten und Gleichgewicht in schwierigen Situationen bringen. Ich finde es ja immer ganz spannend, wie alles eben so ein bisschen zusammenhängt, weil wir hatten den Seraphen Leviathan, der ja auch so mit dieser Engelshierarchie ganz oben steht und jetzt ist der Engel, der passend zum Schützen ist, hat auch wieder viel mit der Engelshierarchie zu tun. Also irgendwie ergibt das ja immer so ein schönes Gesamtkonzept, so ein Sternzeichen mit Dämon und Engel. Ja, und während der Leviathan diese chaotischen Tiefen repräsentiert, steht Raguel für die Ordnung und Wiederherstellung von Harmonie. Also man könnte bei diesem Sternzeichen wieder sagen, dass da die perfekte Gegenpole sind. Raguel wird in der jüdischen Tradition und in der christlichen Engellehre als Schlichter zwischen anderen Engeln und sogar Menschen beschrieben. Seine Aufgabe soll es sein, göttliche Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten und Ungerechtigkeiten auszugleichen. In den spirituellen Praktiken ruft man auch oft den Engel Raguel an, der so eine Art Führer sein soll für emotionale und moralische Situationen. Aber wie hilft Raguel oder soll Raguel dem Schützen helfen? Er soll bei seiner Abenteuerlust die Verantwortung mit einbeziehen, also dass er ein bisschen die Balance hält und nicht einfach nur blindlings ins Abenteuer rennt. Außerdem, wie schon gesagt, ist der Schütze ein sehr ehrliches Sternzeichen, was aber auch oft zu Konflikten führen kann, wenn man ungefiltert die Wahrheit präsentiert. Und da soll auch Raguel so das Flüstern am Ohr vom Schützen sein, das ein bisschen versucht, da zu intervenieren, sage ich einmal. Dann gibt es noch spirituelle Rituale für Raguel. Da habe ich euch zwei mitgebracht. Das erste wäre eine einfache Meditation. Da ruft man Raguel an und soll eine weiße oder blaue Kerze verwenden. Wir haben schon gesagt, warum weiß, haben wir in vorigen Folgen schon mal besprochen, weil weiß ja immer ein Substitut ist für alle anderen Farben. Aber im besten Fall benutzt man bei so einer Meditation eine blaue Kerze. Und ich fand das spannend, weil in der Darstellung von Raguel war ja auch sehr viel blau. Also das dürfte so seine Farbe sein. Ein anderes Ritual, was auch sehr interessant ist, ist für die Konfliktlösung. Da soll man den Konflikt aufschreiben und das Stück Papier dann anschließend verbrennen oder in Wasser auflösen und natürlich dabei diesen Engel visualisieren und dadurch so symbolisch die Last abgeben. Und da bin ich jetzt gespannt, Bernd, wie du das siehst, weil obwohl der Schütze ein Feuerzeichen ist, schwingt hier irgendwie immer sehr viel Wasser mit. Also auch beim Leviathan, das ist Wasser. Jetzt der Engel Raguel hat auch irgendwie so ein Wasserelement. Ist das, glaubst du, vielleicht wegen dem Gegenpol, weil Feuer und Wasser? Oder woher könntest du, glaubst du, das jetzt rühren, dass da auch immer so viel Wasser mitschwingt?
Also man hat es auch gesehen bei den ganzen Rituale, da geht es ja auch um Bewältigung von Tiefergehenden. Und Wasser ist auch ein total spannendes Element. Das kann ja von total ruhig hinabziehend bis hin zu absoluter Katastrophe und Zerstörung gehen. Die vielschichtigen Eigenschaften von Wasser, und das ist ja auch so wie beim Schützen, du hast ja auch von der Naivität und Menschenliebe bis hin zum absoluten Chaos. Das ist ja auch die Vielschichtigkeit.
Sevi zeigt gerade so auf mich, was ich dazu sagen soll. Also was er sagt, klingt logisch.
Ja, ich finde das auch gut. Stimmt, jetzt wo du sagst, finde ich auch, dass das natürlich eine gute Symbolik ist für die tiefgründigen Fragen des Lebens. Ja, das ja. Stimmt, daher kann das rühren. Spannend. So, und Tommy, jetzt kommt dein aller Lieblingsteil. Es geht zum Abschluss zum persönlichen Horoskop.
Na schau, ich lehne mich zurück, ich überlasse das Feld euch beiden.
Sehr gut, also Bernd, du darfst jederzeit reingrätschen.
Mache ich gerne.
Fangen wir mal mit Liebe und Beziehungen an. Also die ersten Monate des Jahres 2025 versprechen für Schützen aufregende Entwicklungen im Liebesleben. Vor allem die Monate Mai und Juni bieten auch für Singles viele Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, der diese Abenteuerlust teilt, sagen zumindest die Sterne. Bei Beruf und Finanzen ist auch der Anfang des Jahres sehr gut, denn beruflich starten die Schützen mit sehr viel Energie ins Jahr. Das liegt vermutlich daran, dass Jupiter, ihr Herrscherplanet, sehr präsent ist. Schützen sollten diese Phase nutzen, um neue Projekte zu initiieren, bevorstehende Vorhaben voranzutreiben. Aber es soll auch ratsam sein, wieder in dieser Mai-Juni-Zeit vorsichtig mit Investitionen zu sein und größere Ausgaben eher zu überdenken. Passt es mit dem, was du so gelesen oder in deinem Kopf hast, Bernd?
Ja, Jupiter ist jetzt auch im Luftzeichen Zwilling, also ganz bei dir, Tommy. Zu Jupiter sagt man auch, er ist das große Glück. Also es ist so ein Glücksplanet.
Also ich habe ihn Jupiter auch.
Ja?
Yes!
Den hat jeder.
Once in a while hat den jeder, genau. Zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden habe ich herausgesucht, dass der Jänner und Februar die Schützen besonders antreibt. Sie sind sehr energiegeladen und motiviert, auch neue sportliche Aktivitäten auszuprobieren. Und Mai, Juni dürfte eben so eine schwierigere Phase für sie werden in 2025, weil da steht eher Stress und Hektik ins Haus. Und auch Venus ist im Frühjahr besonders aktiv bei den Schützen, woher dieser positive Einfluss aufs Liebesleben herrührt, könnte man sagen. Allerdings, Tommy, du weißt, rückläufiger Merkur ist nicht gut.
Ah, rückläufiger Merkur.
Genau, und der ist im Mai. Und da sollten Sie eben beachten, dass es dadurch wie immer zu Kommunikationsstörungen und einigen beruflichen Verzögerungen kommen kann.
Also Mai, Juni, Arsch.
Nicht so gut wie der Anfang des Jahres. Ich glaube, darauf kann man sich einigen.
Es wird herausfordernd. Nicht Arsch.
Danke, das ist natürlich die bessere Wortwahl, Tommy. Herausfordernd, hast du gehört?
Ja, ja, nein, ist ja okay. Man kann es auch als herausfordernd benennen. Oder halt Arsch.
Ja, und damit, liebe Schützen und Schützinnen, nutzt diese äußerst positiven planetaren Einflüsse in 2025 und wir sind sozusagen am Ende.
Abschließend mal zu sagen, es war ganz, ganz toll mit euch, ganz spannend, da mal teilzunehmen und den Tommy ein bisschen aus den Reserven zu locken.
Das macht dir Spaß, gell?
Ja,
definitiv. Das vereint mich massiv. Das habe ich auch schon in den PNs mit dir erlebt. Das taugt euch.
Ja, vor allem ist es bei unserem Account ja immer recht lustig, weil der Tommy und ich ja natürlich beide darauf Zugriff haben. Und das ist immer so schwierig, aus der Ich-Perspektive zu schreiben. Und da muss ich immer, wenn ich was geschrieben habe, nachdenken, oh, der Tommy kann das ja auch lesen.
Ja, genau so läuft es wirklich ab. Ihr habt ja beide so ein spitzbübisches Lächeln.
Ja, Wir verstehen uns halt. Luft und Wasser geht ja auch gut, oder?
Ja, nachdem ja mein Aszendent Skorpion ist.
Ah, ja. Auch ein Wasserzeichen.
Auch ein Wasserzeichen.
Ein sehr emotionales Wasserzeichen.
Ja.
Wie wirkt sich das aus bei dir, Bernd? Wie merkst du das?
Skorpion ist jetzt sehr tiefgehend. Also Smalltalk-Geschichten, ja, ist jetzt nicht so meins. Wobei, durch die Waage wird es auch wieder gefordert. Aber ich habe schon lieber so tiefgehende Gespräche.
Dein Abschlusswort, Tommy.
Mein Abschlusswort, also. Erstens einmal wieder einmal vielen, vielen Dank an dich, Sebi, für die äußerst umfassende Recherche und dass du mein Astro-Wissen wieder ein bisschen gepusht hast. Vielen Dank auch an dich, dass du heute da dieses Abenteuer-Podcast eingegangen bist. Vielen, vielen Dank für all deinen Input. Man hat relativ schnell gemerkt, dass du da sehr deep im Game bist. Das habe ich schon gesehen anhand der Dinge, die du da mitgenommen hast. Für alle draußen, die das nicht sehen können, ich sehe da ein Buch. Warte mal, ich muss mir den Titel anschauen. Ich sehe das Buch, warte mal, wie heißt das? Schlüsselworte zur Astrologie. Absolut. Und dann sehe ich da noch diverse Aufzeichnungen zu den verschiedenen Sternzeichen. Also man merkt, du bist im Game. Vielen Dank, dass du dein ganzes Wissen einfließen hast lassen. Vielen Dank, dass du da warst. Und zum Schützen von mir noch das Schlusswort. Gibt es einen guten Jahresbeginn und dann seht es entspannt, es wird nicht so schlimm. Wie unser Gast heute schon gesagt hat, der Weg ist das Ziel. Das war's von mir. Bussi Baba.
Ja, lieber Bernd, danke, dass du da warst. Das hat wirklich mega Spaß gemacht, so einen persönlichen Joker am Tisch zu haben. Ich finde, das ist schon ein Game Changer für mich. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man hat einfach gemerkt, dass du dich da gut auskennst und dass du da wirklich dir ein schönes Wissen angeeignet hast. Und ja, auch wie der Tommy gesagt hat, danke, dass du dich auch auf das Experiment eingelassen hast. Und vor allem, dass wir uns ja vorher überhaupt nicht gekannt haben. Also wir kennen uns ja wirklich nur durch den Podcast. So, liebe Nachtschwärmer, ich hoffe, euch hat die Folge heute auch gefallen. In diesem Sinne blase ich jetzt die Chakrakerze aus und wünsche euch da draußen alles Liebe.